Die Mutter aller Festivals. 50 Jahre Woodstock. Auf Radio 1.
Als heute am 15. August vor 50 Jahren das Woodstock Festival begann, die Menschen auf den Wegen zu 3 Tagen mit Frieden und Musik stecken blieben und es dennoch 400.000 Menschen schafften, irgendwie 32 Bands und Solokünstler, darunter Stars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin oder The Who zu sehen oder zumindest aus der Ferne zu hören, da war Berthold Seliger 8 selige Jahre jung. 50 Jahre später gehört er zu den ganz erfahrenen Tourmanagern dieser Welt und ist vermutlich im Gegensatz zu vielen Woodstock-Veteranen ein kritisch denkender Mensch geblieben. Seziert zum Beispiel das Musikgeschäft in seinen Büchern. Zuletzt hat er das mit seinem Buch Vom Imperiengeschäft getan. Und da geht es im Großen und Ganzen um das Konzertbusiness und eben auch um den Festivalzirkus. Natürlich führt auch kein Weg vorbei am Mythos Woodstock. Guten Tag, Berthold.
Guten Tag, Sten.
Wärst du gern dabei gewesen am 15. August 1969.
Mal abgesehen davon, dass ich da schon 9 Jahre alt war.
Oh, Entschuldigung.
Also im biblischen Alter. Um ehrlich zu sein, ich wäre da nicht gerne gewesen. Das war doch furchtbar. Du musstest da eigentlich im Schlamm suhlen. Du hast eigentlich die Künstler nur von Ferne gesehen. Du hattest nichts zu essen, zu trinken. Also ich wäre gerne bei Monterey Pop gewesen.
Das war vorher. Genau.
Das war, glaube ich, das interessantere und bessere Festival.
Gut, lass uns aber mal beim Woodstock bleiben. Ist ja geradezu ein Musikbusiness-Krimi, wenn man in deinem Buch nochmal nachliest, wie aus einem komplett defizitären Festival ein sehr profitables Geschäft wurde. Wir halten zunächst einmal fest, es war eines der ersten Festivals, bei denen Leute aus dem Musikgeschäft Unterstützung bei großen Geldgebern suchten, oder?
Genau, es gab ja die 2 Initiatoren, die diese Idee hatten, in Woodstock, in Bethel, dieses kleine Festival aufzuziehen, im Grunde um ihr neues Tonstudio zu promoten. Und dann haben sie in der New York Times so eine bisschen großkotzige Anzeige von 2 jungen reichen Söhnen gesehen, die also sich so als Geldgeber geriert haben und gesagt haben, wir haben unlimited capital, unlimitiert viel Kapital und suchen irgendwas, wo wir das investieren können. Und also im Grunde so, wie würde man heute sagen, Start-up-Finanziers.
Ja, absolut.
Und die haben dann zu 4 diese Woodstock-Gesellschaft gegründet und dann wurde es auch immer größer. Es war ursprünglich gedacht als so ein eintägiges, kleineres Ding mit Beteiligung vieler Künstler, die auch in der Gegend gewohnt haben damals, von Bob Dylan bis sonst wohin. Und dann wurde es aber zum mehrtägigen kommerziellen Festival, wofür dann 3 Tagestickets verkauft wurden und wo man in anderen Dimensionen gedacht hat.
Die Rechnung ging dann für Michael Lang und Artie Cornfeld nicht auf, muss man sagen, wirklich, ja. Denn der chaotische Ablauf des Festivals führte dazu, dass die Ausgaben die Einnahmen weit überstiegen, wobei die Gagen für Künstler wie Jimi Hendrix, der war der teuerste, oder Blood, Sweat and Tears, erst an 5. Stelle übrigens eine Frau in deiner Liste, Joan Baez, die war noch nicht mal der große Kostenfaktor, oder?
Genau, also ich glaube, es waren so circa 10% der Einnahmen, die für Gagen kalkuliert wurden. Aber sie hatten etliche andere Kosten. Natürlich allein schon der Wahnsinn, so weit außerhalb von der Großstadt und ein Gelände, was gar keine Facilities hat, herzurichten. Und gut, theoretisch hätten sie noch mehr Ausgaben haben müssen, wenn sie da eine vernünftige Security und
oder
die Tickethäuschen eingestellt haben. Das haben sie alles verpennt und die Leute sind Tage vorher schon aufs Festivalgelände geströmt und sie konnten dann gar keine Eintrittsgeld mehr.
Okay, verkaufen. Also mehr Kosten als Einnahmen, aber dann kommt der Medienriese Warner ins Spiel und vor allem die Verwertung durch Film, Doku und Festival, Soundtrack. Warum hat nur die große Plattenfirma offenbar das Potenzial dieser Produkte erkannt?
Also um ehrlich zu sein, weiß man noch nicht mal, ob die Plattenfirma das wirklich so erkannt hat, aber denn im Grunde haben die Organisatoren ja verzweifelt nach jemanden gesucht, der ihnen da irgendwie ein bisschen Geld für die Filmrechte gibt. Und durch irgendwie einige ganz günstige Verstrickungen ist es ihnen dann gelungen, dass das Warner Brothers eingestiegen ist und dass sie die Filmrechte für ein Apfel und ein Ei gekauft haben. Dazu muss man auch sagen, im Grunde wurden da die ganzen Künstler über den Tisch gezogen. Mhm. Die haben alle nochmal 50% ihrer ohnehin nicht besonders hohen Gagen für die kompletten Filmrechte bekommen. Das heißt, einer hat wirklich definitiv riesig profitiert von diesem ganzen Festival und das war eben Warner Brothers mit dem Film.
Was ist denn, wenn wir jetzt einen Song aus diesem Soundtrack spielen? Wer verdient dabei? Wie viel?
Ich weiß nicht, wie viel, aber ich weiß nicht, was ihr so zahlen müsst, aber definitiv Warner Brothers, also nicht die Künstler.
Wir hören trotzdem Joe Cocker mit seiner hervorragenden Version von Try With A Little Help From My Friends, gespielt beim Woodstock Festival 1969.
Thank you.
Und wenn man diese Joe Cocker-Version des Beatles-Songs hört, With a Little Help from My Friends, dann, finde ich, hat man schon Lust, sich im Zeitkanal in den August 1969 zu begeben, auch wenn man sich nicht gerade im Matsch suhlen will. So, das muss schon ein großer Moment gewesen sein. Der andere natürlich, wie Jimi Hendrix, Star Spangled Banner, auseinandernimmt. Berthold Seliger, Autor des Buches Vom Imperiengeschäft, ist bei mir, um an diesem Woodstock-Gedächtnistag über die Geschäftsseite des Festivals zu sprechen und auch über Festivals, die vielleicht zur gleichen Zeit noch nicht so durchkommerzialisiert waren. Das Monterey hast du schon erwähnt, Berthold, war ganz anders organisiert von Künstlern für Künstler, kann man, glaube ich, ganz
komprimiert sagen. Und im Geist der Gleichheit, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
Also eigentlich viel diverser auch als Woodstock am Ende. Aber du erwähnst in deinem Buch auch noch das Wattstax Festival 72 vom Label Stax Records, also das zweite große Soul-Label neben Motown. Was lief da anders als beim Woodstock
Festival? Also das war im Grunde ein Festival der schwarzen Kultur, der Selbstdarstellung von amerikanischer schwarzer Kultur. Isaac Hayes hat da einen sensationellen Auftritt hingelegt, der also mindestens so fantastisch ist wie das, was wir von Joe Cocker gehört haben oder von Jimi Hendrix wissen. Und das Interessante war, also es gab da günstigere Ticketpreise, wobei man auch sagen muss, bei Woodstock waren sie auch nicht exorbitant teuer, aber im Grunde ein Achtel davon. Sie haben pauschal $1 verlangt. Und das fand alles in einem Baseballstadion in Los Angeles statt. Es gibt da einen wunderbaren Film auch drüber, der eben nicht so gigantisch berühmt geworden ist aus durchsichtigen Gründen. Und was total auffällt, ist der Kontrast zum Woodstock-Festival. In Woodstock werden ja die Hippies gefeiert. Und im Grunde ist das so ein bisschen eine Versöhnung mit der Generation, die das Vietnam-Trauma mit sich umgezogen hat. Und da wird so ein neuer amerikanischer Traum kreiert. Beim Woodstock-Film sieht man wohlgekleidete junge Schwarze, die sich total brav auf die Ränge setzen. Und das ist natürlich eigentlich beklemmend, weil man genau weiß, die haben einfach Angst davor, exaltiert sich zu benehmen, weil sie wissen, die Polizei ist sonst da, wenn sich ein Schwarzer irgendwo daneben benimmt, dann kommt er in den Knast und oder hat auch Black Lives Matter noch mit Schlimmeren zu rechnen. Also das fällt total auf, dass also da die Generation der Schwarzen, die für ihre Rechte kämpft, da redet dann auch Jesse Jackson, der Bürgerrechtler, hält eine große Rede auf dem Festival und dass sie zwar ihre eigene Kultur feiern, aber dass das eine ganz andere Stimmung ist, eine beklemmende Stimmung, weil sie natürlich unterdrückt sind, weil sie weniger Rechte haben, weil sie für ihre Bürgerrechte überhaupt kämpfen müssen.
Also was du sagst ist, Woodstock hatte im Gegensatz zu Woodstock mehr das Zeug zum Mythos. Aber Woodstock hätte das ja auch für die schwarze Kultur haben können.
Gut, also ich würde immer den Woodstock-Film als eine Art Propagandafilm bezeichnen. Was übrigens auch der Filmemacher selber ja sagt. Er sagt ja, das ist so wie Leni Riefenstahls Olympia-Berlin-Film.
Okay,
nur auf anders. Also ist sein eigenes
sehr
Statement.
Sehr auf die Spitze gebracht, ja.
Und natürlich hatte niemand zu der Zeit 72 in den USA Interesse dran, Propaganda für die Rechte der Schwarzen zu machen. Die mussten ja wirklich noch massiv kämpfen. Natürlich waren Leute wie Joan Baez und andere auf ihrer Seite. Aber sie mussten eigentlich ja überhaupt erstmal darstellen, das ist eine Kultur, die aus unserer Geschichte kommt und die wichtig ist und die großartig ist und die wir eben auch selber verkörpern und die wir mit selber auf die Bühne bringen.
Für die, die das interessiert, wie heißt die Dokumentation über
so wie das Festival
Woodstock. Sehr interessant. 50 Jahre Woodstock Festival, Berthold Seliger war nicht dabei, als Liebe und Musik für 3 Tage Menschen nach Bethel lockte, aber er hat schon als 9-Jähriger vermutlich gespürt, da geht es um mehr und anderes als Peace and Music. Da ging es schon bei der Blaupause aller Festivals um die Geburtswehen eines Geschäftsbereiches der Musikindustrie. Berthold, vielen Dank.
Ich danke fürs Interview.